Herzlich willkommen zu dem zweiten Teil des 1x1 zum Microsoft SQL Server 2008 für Softwarehersteller. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dem MSN Webcast Performance Optimierung für den SQL Server. An meiner Seite ist wieder der Sascha Lorenz, wie schon im ersten Teil, und wird uns dann gleich durch das spannende Thema Optimierung und auch Performance für den SQL Server durchführen. Damit übergebe ich dann auch wieder an den Sascha, und der uns heute durch das Thema wieder begleiten wird.
Ja, hallo, auch von mir ein herzliches Willkommen hier zu unserem zweiten Webcast in der Reihe das 1x1 für Softwareentwickler. Vielen Dank an den Peter Kirchner für die Einführung. Ja, nochmal kurz wieder zu mir. Ich bin der Sascha Lorenz aus Hamburg. Ich bin als Coach, Trainer und Berater für Microsoft-Technologien, primär den Microsoft SQL Server unterwegs. Das Ganze mache ich für die PSG Projekt Service GmbH aus Hamburg, welche sich unter anderem auf die Microsoft SQL Server spezialisiert hat und dort genau diese Themenbereiche anbietet, neben dem ja eigentlichen Umsetzen auch von Microsoft SQL Server Projekten. Über meine Tätigkeit bei PSG hinaus engagiere ich mich auch noch für die deutsche SQL Server Community bzw. für die weltweite, indem ich Mitglied bin bei dem PAS Deutschland e.V. PAS steht für Professional Association SQL Server. Das ist eine weltweite Community, zu der ich aber auf einem späteren Slide noch wesentlich mehr sagen werde. Ja, einen Webblog habe ich auch noch, wie man das heutzutage hat. Den habe ich jetzt schon ein paar Jahre. Den können Sie finden unter sascha-lorenz.blogspot.com, findet sich aber auch nochmal unter den Referenzen bzw. Ressourcen am Ende dieses Casts. Aber steigen wir doch direkt ein. Heute ist ja das Thema Performance-Optimierung. Und hier sehen Sie noch eine Übersicht über die Webcast-Reihe. Wir hatten bereits einen ersten Teil, wo wir eine grobe Einführung, Übersicht über den SQL-Server gegeben haben. Heute, wie gesagt, das Thema Optimierung, und kommen werden noch Debugging und ein bisschen Security. Ein Teil 4, in dem wir alles das zeigen, was ab SQL Server 2005 bzw. 8 und 2008 R2 Neues dazugekommen ist und was Sie als Softwareentwickler bzw. speziell eine Rolle ISV für Ihre Produkte nutzen können. Und der fünfte Teil, der ist ganz besonders für ISVs gedacht, wenn das Produkt draußen ist, auf der Straße installiert, Kunden atmen damit. Wie können Sie dann noch mit weiteren, ja auch Produktmanagementmaßnahmen als auch mit der Weiterentwicklung des Produktes das Ganze aufrechterhalten und eine Werterhaltung auch im Sinne, ja, des Kunden als auch für Sie als ISV erzeugen. Dazu aber, wie gesagt, erst im Teil 5 mehr. Nun zum eigentlichen Thema des heutigen Casts, der Performance-Optimierung, und da werden wir uns folgende Punkte anschauen. Wir haben festgestellt, dass relativ viele Entwickler den Datenbankserver SQL Server nutzen, aber nur relativ wenige tatsächlich bisher mal so ja, in diese Blackbox hineingeschaut haben, beziehungsweise auch keine Ressourcen im Zugriff hatten, wie das denn von innen überhaupt aussieht, wie wird da eigentlich was verarbeitet, wie kann ich eigentlich Dinge optimieren, gilt das eigentlich nur für den SQL Server, würde das auch andere Datenbankprodukte, relationale Datenbankprodukte ähnlich adressieren, wie beispielsweise eine Oracle oder vergleichbare Produkte. Und mit welchen Tools kann ich jetzt eigentlich eine Optimierung der Performance herbeiführen, die so häufig ja von Kunden als auch von Produktmanagern gewünscht wird? Des Weiteren geben wir so ein bisschen Überblick über weitere Herausforderungen, die uns ja im Zweifel bei der Performance-Optimierung im Weg stehen können. Und das Ganze werde ich jetzt versuchen innerhalb der nächsten Minuten, also wir streben jetzt mal so locker eine halbe Stunde an, aber da wird es auch ein bisschen mehr Ihnen nahe zu bringen. Wichtig ist, dass es jetzt hier kein Webcast, der jetzt sehr in die Tiefe geht, sondern es ging uns beiden darum, dass wir Dinge anreißen, dass wir Ihr Interesse wecken, dass wir regelmäßig darauf verweisen, wo Sie von Microsoft bzw. auch anderen Anbietern Informationen bekommen können. Und es gibt noch einen Buchtipp, den habe ich beim letzten Mal schon versprochen, am Ende dieses Casts, wie man denn dort seinen Skill im Rahmen von SQL-Query-Schreiben voranbringen kann. Aber legen wir los. Und zwar Performance-Optimierung. Das ist immer das gleiche Thema. Sie hatten eben gesehen, häufig ist meine Rolle, dass ich ein Coach oder ein Trainer bin, und das passiert häufig auch beim ISV, wobei ich nicht immer vom ISV beauftragt werde, sondern es ist jetzt auch schon durchaus mehrmals vorgekommen, dass uns beziehungsweise mich speziell ein Endkunde bucht, also jemand, der ein Produkt lizenziert hat und sagt, lieber Herr Lorenz, gehen Sie doch mal zu meinem ISV, zu meinem Softwarehersteller und sprechen Sie mal mit dem über das Thema Performance mit dem SQL-Server. Wir sind halt ein relativ großer Kunde und irgendwie haben wir den Eindruck, da kann man noch mehr machen. Das ist eine ganz spannende Entwicklung, ist aber bei weitem kein Einzelfall. Und wir stellen fest, dass über kein anderes Thema wohl mehr diskutiert wird, wenn es um SQL-Server und Softwareentwickler geht, als über die erwartete Performance. Und wenn man dann so ein bisschen ausholt am Anfang eines Coachings oder auch eines Workshops, Trainings, wie man sie es nennen möchten, und dann klar wird, nein, also der SQL-Server hat keine versteckten Knöpfe, mit denen man jetzt schlagartig die Performance erhöhen kann, um also signifikante Prozentpunkte, stellt man fest, da ist die Enttäuschung doch relativ groß, weil alle suchen natürlich diese Silver Bullet, mit der man das Problem einfacher schlagen kann. Wobei ich mich kurz selbst relativieren muss, das werden wir noch in einem späteren Webcast sehen, im Teil 4, mit den neuen Funktionen des SQL-Server und wenn Sie auch noch höhere Editionen dort beim Kunden platzieren, wie beispielsweise eine Enterprise oder gar eine Data Center Edition, dann gibt es da sehr wohl eingebaute Knöpfe, mit denen man von in 0, nichts die Performance einer Anwendung durchaus optimieren kann. Aber dazu später noch mehr, dann wird auch klar, wie diese neuen Features funktionieren und wie sie im Zweifel bei der Entwicklung ihrer Produkte aber einem dem Problem Performance entgegensteuern können. Weil wir stellen fest, dass das Thema Performance bei vielen ISVs nicht unbedingt im Vordergrund stand, als das Datenbank-Layout-Design, wie man sie es nennen möchten, denn eigentlich angefasst worden ist, sondern aber viel eher dann die Funktionalität im Vordergrund. Das ist grundsätzlich auch nicht falsch, aber es macht durchaus Sinn, während entschieden wird, wie die Daten gehalten werden, in welchen Tabellen und welche weiteren Objekte denn darüber gelegt werden über diese Strukturen, auch mal das Thema Performance mit beleuchtet wird. Ich kenne das von verschiedenen ISVs, da ist jeder Entwickler für seinen Teilbereich eigenverantwortlich, das heißt, er darf auch in seinem Schema seine eigenen Tabellen erstellen, seine eigenen Datenbankobjekte. Bei anderen Kunden stellen wir fest, oder ISVs, dass es dort tatsächlich einen zentralen Desk gibt, an denen alle Entwickler ihre Änderungen am Datenbankschema quasi zur Abnahme einreichen müssen und dass dieser Desk alle den Einfluss auf das Gesamtgefüge, auf die Gesamtperformance des Systems durchaus prüft. Das ist aber relativ selten der Fall. Daher also auch hier die Anregung, überlegen Sie mal, wenn Sie diesen Cast jetzt nachher beendet haben, inwiefern es eventuell Sinn macht, jemanden bei ihm im Team oder vielleicht Sie selber sogar, wenn Sie ein Mitglied eines Teams sind, diese Rolle zumindest zum Teil zu übernehmen. Aber lassen Sie uns tiefer einsteigen, das Thema Performance-Optimierung. Weil wenn gefragt wird, was gibt es denn da an Möglichkeiten, ist, wenn man sagt, ja, aber wir wollen es ja nicht unbedingt mit Hardware erschlagen, das erste Thema, was wir immer ansprechen, wie sieht es denn mit der Indizierung bei Ihnen aus? Und was bekommen wir da häufig zurück? Wir haben doch schon so viele oder doch so viele Indizes. Lassen Sie uns doch bitte zu den wirklich wichtigen und nützlichen Sachen kommen. Das ist tatsächlich ein Zitat eines Kunden an der Stelle, der Meinung war, ja, er hätte ja alles Machbare indiziert, so wie er das schon von früher kannte, so aus D-Base-Zeiten oder aus ähnlichen Welten. Ich bin ja auf solche Reifegradprozesse im ersten Webcast schon eingegangen und er war jetzt der Meinung, damit ist er nicht wirklich vorangekommen, da muss es doch halt noch irgendwas richtig Cooles geben, was ihm bisher so nicht über den Weg gelaufen ist. Ja, und da kommt die bittere Wahrheit, da gibt es gar nicht viel mehr, sondern es ist viel eher das, wie man mit in den Indizes in einer relationalen Datenbank wie dem Microsoft SQL Server umzugehen hat. Und das fängt damit an, was eigentlich ein Index optimiert, in welcher Reihenfolge, also sprich beim Design, ich Indizes erzeuge und dass ich bereits beim Datenbankdesign mir durchaus Gedanken machen sollte, welche Indizes ich später eigentlich verwenden werde, wenn meine einzelnen Module, meine Geschäftsprozesse denn dann dort abbilden sollen. Das ist für viele auch etwas ganz Neues an der Stelle, weil sie nicht immer bewusst ist, was dann da kommt. Aber wir sollten mal vorher nochmal einsteigen, wie der SQL-Server denn jetzt tatsächlich so eine Abfrage bzw. Update oder Delete-Kommandos verarbeitet. Das hatten wir uns im ersten Teil schon mal in der Übersicht angeschaut. Da werden wir jetzt nochmal wesentlich mehr ins Detail gehen. So, verfolgen wir doch einfach jetzt mal hier den Ablauf einer Query. Wir haben ja hier unseren Endanwender. Wir haben hier unseren SQL-Server. Und was passiert jetzt, wenn er in seiner Anwendung hier eine Query startet? Also wenn Sie da eine .NET-Anwendung haben, VB oder in C-Sharp, was auch immer. Und Sie greifen auf den SQL-Server zu. Auch eventuell eine gespeicherte Prozedur. Das heißt, Sie sind schon direkt auf dem Server. Dann ist das Erste, was denn jetzt dieses Statement tatsächlich annimmt, der Query Optimizer. Was macht er? Der nimmt dieses Statement, diese Query und zerlegt sie und schaut, wie er taktisch am klügsten die Teile zusammenbekommt, die sie für das erwartete Result-Set eigentlich benötigen. Und was macht er? Er stellt einen Plan, den sogenannten Query-Plan. Den schauen wir uns auch gleich nochmal gemeinsam an. Da kann man sehr, sehr viele Informationen daraus rausziehen. Und dieser Query-Plan, wenn er dann fertig erstellt ist, wird quasi dieser Plan kompiliert. Der ist dann die Vorlage für die Storage Engine, um dann die benötigten Speicherseiten von der Daten, also von der Datenbank tatsächlich, dann vom physischen Konstrukt, auch die physischen Datenbankstrukturen, schauen wir uns gleich nochmal im Detail an, zu laden. Vielleicht haben Sie schon davon gehört, dass der SQL-Server ja alle Daten, die er in Tabellen hat, in sogenannten Datenbankseiten ablegt. Man spricht dann immer von dieser legendären 8KB-Seite und macht ja auch unwahrscheinlich viel Aufwebens drum bei der Formatierung der NTFS-Laufwerke etc. Es ist tatsächlich so, dass der SQL-Server intern nur in diesen 8KB-Seiten denkt. Das werden wir auch gleich noch bei ein paar Schaubildern sehen. Er liest aber jetzt nicht in 8KB-Schritten, sondern er liest ein sogenanntes Extent ein. Das ist ein Block aus 8 Seiten. Das heißt, 8x8 sind wir also bei 64 KB. Das ist übrigens auch die empfohlene Formatierungsgröße für NTFS-Platten. Jetzt gibt es noch eine weitere Herausforderung, dass Sie mal mit der Suchmaschine Ihrer Wahl auch ansteuern können. Das ist das Partition Alignment. Es war durchaus bei etwas älteren Windows Server Versionen so, dass die Partitionen, die Sie angelegt haben im Disk Manager und die, die tatsächlich physisch später auf den Platten lag, nicht immer hundertprozentig übereinander lagen. Das kennt auch sehr viele Exchange-Administratoren, das Thema. Vielleicht haben sie den einen oder anderen ja bei sich in Organisationen im Zugriff. Und darum wurden häufig mehr Bytes gelesen, also mehr Daten gelesen, als eigentlich die Datenbank brauchte. Also Sie können, das ist mal so ein kleiner Tipp nebenbei, durch allein die Behebung, wenn Sie mit älteren Servern migriert haben, da schon eine ganze Menge rausholen. Microsoft selbst spricht da auch von so einem Performance-Gewinn bis zu einem Drittel, wenn es dann tatsächlich ein ganz schlimmes Szenario gewesen sein sollte. Wie sagt da mal der Partition Alignment nachschauen. Wichtig ist, wir reden immer vom 64KB-Block, der aus 8 Seiten besteht. Und wenn Sie sich kurz eine Festplatte vorstellen, Sie haben das sicherlich ja schon mal in der Explosionszeichnung gesehen, Sie haben da die klassische Festplatte, das ist so ein Stapel von diesen Scheiben, dann haben Sie da so einen Schreiblesekopf, der da drüber ist, der sich so hin und her und vor und zurück bewegen kann. Und wenn so eine Platte erstmal sich dreht, und Sie haben sicherlich schon bemerkt, die dreht sich eigentlich nonstop, und parkt sich bei einem Server eigentlich nie wieder aus, dann nutzt der SQL-Server noch einen weiteren Mechanismus. Der liest nämlich einfach weitere Extents mit. Das heißt also, sobald Sie einen Leseauftrag senden über das Abfeuern einer Query und die Storage Engine stellt fest, die Informationen, die ich benötige, sind bei mir gar nicht im Hauptspeicher, sondern ich muss das erstmal von der Platte in meinen Cache laden. Das ist hier auf der rechten Seite eigentlich der große Block, wo Storage Engine drinsteht. Dann liest er gleich wesentlich mehr ein, weil er geht davon aus, dass weitere Kommandos diese Speicherseiten, die sie dort angesteuert haben, eigentlich auch benötigt. Das ist so ein Read-Ahead-Mechanismus. Deswegen ist das Thema Fragmentierung sowohl logisch als auch physisch für eine Datenbank durchaus spannend. Also es macht durchaus Sinn, auch dafür zu sorgen, als Administrator oder wenn Sie eine Richtlinie schreiben für Ihre ISV-Kunden, dass Sie darauf hinweisen, dass dann da gefälligst auch darauf geachtet werden sollte, dass die Datenbank-Files beim Kunden nach Möglichkeit auch nicht zu stark fragmentiert werden. Wie kann man das erreichen? Indem man klassischerweise eigentlich, dass die Datenbank-Files die man ja eigentlich auch noch trennt nach Logfile, also der LDF-Datei und dem eigentlichen Datenbank-File, dem MDF, und wenn man mit mehreren Files arbeitet, auch den NDFs, die man dort erzeugt, jeweils in eigene Partitionen zu legen, weil dann haben Sie zumindest dort kein Problem, dass weitere Schreib- oder Leseprozesse anderer Werkzeuge in die Quere kommen und nach Möglichkeit, dass die nicht automatisch mitwachsen sollten, was die Default-Einstellung ist, sondern wenn Sie sagen, diese Datenbank soll jetzt auf dieser Festplatte, sagen wir mal, 500 Gigabyte groß sein oder seien es nur 50 Gigabyte, dann hat dieses File von vornherein das als Initialgröße zu bekommen. Dann sparen Sie nämlich unter der Hand diesen ständigen automatischen Wachstumsprozess. Das macht jetzt im Einzelvergleich bei kleineren Anwendungen nicht viel aus. Aber wenn Sie eh schon um jedes Bit oder um jede Millisekunde kämpfen bei der Performance, da müssen Sie ja nicht dem Server das Leben auch noch künstlich schwer machen. So, aber gehen wir nochmal hier ein. Also wir haben den Query Optimizer, der die Anfrage, wobei Query heißt bei mir nicht nur Abfrage, sondern das kann auch durchaus ein Update, ein Delete, ein Insert Statement sein, ab 2008 auch gerne ein Merge Statement. Sendet dann den fertigen Plan oder verarbeitet den fertigen Plan in Kooperation mit der Storage Engine. Da zeigt sich dann, je mehr in den Cache passt, also je mehr RAM eine Maschine hat, umso weniger muss ich dann später auf die Platte zugreifen, wobei auch ganz, ganz viel RAM nicht unbedingt ein schlechtes Datenbankdesign heilen kann, aber es ist auf jeden Fall förderlich. An dieser Stelle natürlich auch erwähnt, 32 und 64-Bit-Edition. Ich kenne noch sehr viele, die sagen, ja, 32-Bit ist bei den Kunden noch draußen. Bitte berücksichtigen Sie, dass der Microsoft SQL Server eine der wenigen Plattform ist, wo das eigentliche Datenbankformat, also das, was Ihre Datenbankdatei hat, davon unabhängig ist. Das heißt, wenn Sie also einen größeren Server dort nutzen oder Ihre Kunden nutzen einen größeren Server, Sie haben eine Unabhängigkeit, ob Sie in der 32- oder 64-Bit-Welt unterwegs sind. Und immer daran denken, mit 64-Bit haben Sie jeweils von der Windows-Version abhängig natürlich auch wesentlich mehr Möglichkeiten, was die RAM-Obergrenzen angeht, beziehungsweise die Empfehlung, die Sie aussprechen können, gegenüber Ihren Kunden für den Einsatz ihrer Produkte. So, und wir identifizieren hier, wie wir es bereits im ersten Teil gemacht haben, dass dann der Flaschenhals zu suchen ist beim Transfer der Daten von der Platte eigentlich in die Storage Engine, also sprich in den Cache. Heißt das aber automatisch, dass wir jetzt schnellere Plattensysteme brauchen? Höre ich jetzt bereits einen Aufschrei nach SSDs? Ja, ganz häufig. Und ich höre auch den Wunsch nach Rechnern, die also mehr als 512 Gigabyte Hauptspeicher haben. Ich habe solche Rechner für SQL-Server tatsächlich schon gesehen, auch sogar deutlich mehr als 512 Gigabyte Hauptspeicher, um größere transaktionsgetriebene Systeme zu managen. Wobei dort wurde sich ganz eindeutig etwas erkauft, zur großen Freude des dort ansässigen Hardware-Partners dieses Kunden, um ein, wie soll ich sagen, suboptimales Datenbankdesign und auch Indexdesign komplett zu kompensieren, indem alles nachher im Hauptspeicher lag. Und selbst das war nicht wirklich besonders performant, weil auch wenn Sie 512 Gigabyte haben oder mehr, da braucht auch ein aktueller Rechner mal ein Sekündchen für, um so einen Speicher auf, na, wenn er eine Datenbankzeile sucht, zu scannen. Glauben Sie mir, und bei der Menge macht das auch schon etwas aus. Gut, aber was ist jetzt der andere Weg, wenn wir jetzt das nicht unten beschleunigen können? Wie können wir denn, also wir können es nicht, haben wir nicht mehr PS, was machen wir dann? Müssen wir dann Fahrstil ändern? Müssen wir einfach besser werden? Und da macht es durchaus Sinn, mal einen Blick zu werfen, wie der SQL-Server denn physisch seine Daten tatsächlich speichert. So, ich werde jetzt eine Reihe von Grafiken zeigen und wie ich es bereits im ersten Webcast getan habe, hier der Hinweis: Alle Informationen, die wir Ihnen hier geben und auch eigentlich fast alle Grafiken, bis auf die, die Sie von mir so ein bisschen gezeichnet sahen, wie die im vorherigen Slide, finden Sie in den sogenannten Books Online. Was sind die Books Online? Das ist die Hilfe, die sich beim SQL-Server mit installiert und die Sie auch getrennt herunterladen können, die Sie auch im Internet erreichen können. Diese Hilfe, wo Sie zu allen Themen etwas haben und diese, die ich Ihnen eben hier gerade jetzt gleich zeigen werde, also Architektur von Seiten und Blöcken, Grundlegendes, das sind keine Informationen, die man sich zwangsläufig teuer erst einmal einkaufen muss. Ich wäre zum Teil froh, wenn wir in die Coachings reingehen, dass ein wenig Grundlagen-Know-how da tatsächlich schon existiert. Und wie Sie sehen, wir haben hier sogar in unserer Muttersprache ganz hervorragende Texte, die sich um dieses Thema drehen, die sowohl die Seite als auch den Block, damit ist hier das Extent gemeint, da haben wir wieder die Hinweise auf 64 KB. Sie sehen also all das, was ich so nebenbei fallen lasse, das steht eigentlich schon in der Online-Hilfe, die Sie höchstwahrscheinlich das ein oder andere Dutzend Mal in Ihren Projekten auch schon im Einsatz hatten. Also, aber zurück, wie speichert der SQL-Server hier die Daten? Was wir hier sehen ist, wir haben hier unsere klassische Tabelle, wie ist die aufgebaut? Hier hat Microsoft hingewiesen, es gibt sowas wie Partitionen. Das lassen wir jetzt in diesem Fall mal links liegen. Ist aber eigentlich ein super spannendes Thema, aber ich habe nicht endlos Zeit, wurde mir gesagt. Wir haben jetzt hier als nächste Struktur etwas mit Oder. Und zwar haben wir hier einen Heap, der bitte nicht zu verwechseln ist mit dem, was man so im Developer-Bereich unter einem Heap versteht, sondern wir nennen das hier einfach mal, wir haben hier eine Halde oder auch ein Stapel oder wir haben eine B-Struktur. B-Struktur, also ein B-Baum oder ein B-Tree, werden die meisten von Ihnen höchstwahrscheinlich kennen, entweder aus der Lehre oder aus dem Studium oder aus dem Selbststudium. Damit ist tatsächlich gemeint ein Baum. Und man sagt, ja, im wir wissen, Indizes werden ja häufig in Bäumen abgelegt. Was ist jetzt damit tatsächlich gemeint? Wenn wir jetzt noch ein Stückchen tiefer gehen, dann schauen wir uns jetzt einfach mal an, wie jetzt einfach mal dieser Stapel aufgebaut ist. Und wichtig ist die Erkenntnis, es gibt zwei grundlegende Speicherarten für Datenbanktabellen. Ich meine damit tatsächlich die Dinger, wo unsere Datenbankzeilen später drin sind, mit denen wir ja direkt gar nicht nachher arbeiten wollen. Da hatten wir auch schon im ersten Teil ja drüber gesprochen, wo ich ja bewusst den Fokus darauf gelegt habe, dass man ja eigentlich mengenorientiert gegen einen SQL-Server unterwegs sein sollte. Aber hier gehen wir jetzt mal in diesen Stapel rein, oder beziehungsweise im Englischen. Ich habe da oben mal beide Begriffe, wie man sie in der Suchmaschine seines Vertrauens häufig auch nutzen kann, Heap oder Stapel. So, und da haben wir dann hier unsere drei Datenbank-Seiten, wo jeweils unsere Datenbankzeilen drin sind. Und es ist so, dass so ein Stapel sich tatsächlich unstrukturiert füllt. Da gibt es keinerlei Reihenfolge der Daten. Das ist so, die ersten werden vorne geschrieben und dann füllt sich das Ding einfach kontinuierlich nach oben hin. Das ist so ein bisschen wie früher so eine DBase-Tabelle. Oder unter Clipper werden Sie das auch noch kennen. Es füllt sich einfach langsam voll und wenn Sie da was drin suchen, macht er entweder einen kompletten Scan dieses Stapels, dieser Tabelle, oder Sie haben sich einen Index daneben gelegt, das gucken wir uns gleich nochmal näher an, um dann direkt mit Hilfe eines B-Baums da reinzuspringen. Soweit ist das Weltbild in der Regel noch gut. Jetzt gibt es aber Kunden, die sagen, ja, aber egal, was für Queries ich dort anstoße, ich bekomme immer dargestellt, er greift auf Indizes zu. Also ist doch eigentlich alles schick, oder? Ja, das stimmt schon, wenn da das Wörtchen wenn nicht wäre. Gucken wir uns nämlich die andere Speicherform für Datenbankzeilen an. Das ist der sogenannte gruppierter Index. Ein gruppierter Index ist nichts anderes als ein B-Baum, der aber auf der untersten Ebene wiederum diese Datenbankseiten hat. Übrigens ist jedes dieser Elemente auch, wenn das hier unterschiedlich dargestellt ist, 8 KB groß, aber auf dem untersten, also auf der Blattebene, da hat er wiederum Datenzeilen. Das heißt, der SQL-Server, wenn Sie mit einem gruppierten Index arbeiten, im Englischen Clustered Index genannt, dann legt er die Daten bereits in der Reihenfolge dieses Indexes an. Das lassen wir uns nochmal kurz auf der Zunge zergehen. Das heißt, der SQL-Server legt die Daten in einer ganz bestimmten Reihenfolge physisch ab. Und ganz wichtig, hier unten sehen wir bei der Blattebene, dass er auch noch hier so linker hat, also links hat, rüber auf die nächsten und auch wiederum ein Linker drüber nach rechts. Das heißt, wenn ich jetzt tatsächlich Seiten auslesen möchte, in der Reihenfolge, in der sie hier gespeichert sind, ich sage noch nicht genau, wie diese Reihenfolge heißt und wie sie zustande kommt, dann brauche ich gar nicht mehr irgendwie großartig irgendwas umzusortieren, sondern ich kann unten das sequenziell einfach lesen. Erinnern wir uns an das, was ich eben gerade bei Festplatten gesagt habe und diesen Read-Ahead-Mechanismus, genau da kommt er zum Tragen, weil wenn die Seiten nämlich nicht fragmentiert liegen, dann kann der SQL-Server einfach beim Lesen eines 64 KB-Block, also das, was hier Block beziehungsweise im Englischen Extent heißt, locker die gesamte Reihenfolge in der Tabelle haben. Das liest er verdammt schnell, glauben Sie mir. Und da ist dann kein Index und nichts weiteres für notwendig. Jetzt ist natürlich der Nachteil, es kann natürlich physisch nur eine Reihenfolge der Daten geben. Ist ja rein theoretisch logisch, nicht? Dass dem nicht unbedingt so sein muss, werden wir gleich noch sehen. Wenn ich dann auch ein bisschen dann im Management-Studio von einem SQL Server 2008 R2 mal zeige. Aber halten wir kurz fest, es gibt die Speicherform Stapel, es gibt die Speicherform gruppierter Index. Wo ist denn da der ganz normale Index? Heißt das, wir haben dann da keine Indizes? Doch, den gibt es sehr wohl. Den werden Sie bestimmt auch das ein oder andere Mal schon angelegt haben. Das ist der nicht gruppierte Index. Wo es darum geht, der ganz klassisch, gucken wir uns das hier mal an, da sind jetzt zwei Dinge zusammengebracht in dieser Skizze von Microsoft, die wiederum aus dem Books Online stammt. Wir haben hier oben unseren klassischen B-Baum mit Indexzeilen Und dann, hier steht ja auch nicht gruppierter Index, und dann gehen wir hier runter, entweder in den Stapel, Heap, Sie sehen also, Microsoft wechselt hier auch locker zwischen den englischen und deutschen Begriffen, daher dieser Stapel ist hier durchaus, oder Heap ist hier durchaus ein stehender Begriff, nach dem man auch mal suchen kann in seiner Suchmaschine. Nämlich rüber, dass nämlich da drin Verweise stehen auf die jeweiligen Datenbankzeilen, die entweder in, also die in dann logischerweise in Seiten liegen, die dann entweder in einem Stapel unsortiert liegen oder in einem gruppierten Index sortiert. Und eine ganze Menge Magie, ich würde fast sagen ein kleines Wunder, passiert exakt zwischen diesem Übergang, zwischen dem nicht gruppierten Index und dem eigentlichen gruppierten Index und Heap, weil wie sortiert er das eigentlich vor und wie macht er das denn? Dementsprechend, dass er die Seiten in einem bestimmten Format ablegt. Und dazu gehen wir mal rüber, einfach jetzt mal ein echtes lebendes System. So, das ist das Management Studio und ich habe hier eine Minimalkonfiguration vorgenommen. Wir haben hier AdventureWorks, Links dazu, wo Sie das finden. Sie wissen ja, alle Beispieldatenbanken liegen nicht auf der DVD mit bei oder auf dem ISO-Image, müssen Sie bei Codeplex DDC herunterladen. Link gibt es dann bei den Ressourcen am Ende. Gehen wir hier kurz mal in AdventureWorks 2008 R2 rein. Ich habe mir hier mal im Objekt Explorer, wir werden das kennen, die Darstellung, auch mal die Anzahl der Zeilen reingebracht, um das hier zu haben. Das nennt sich dann ja hier Detail zum Object Explorer, kann man auch mit F7 erreichen. Kann man auch sagen, okay, welche weiteren Elemente möchte ich mit weiter haben, wie beispielsweise verwendete Datenbank, Datenspeicherplatz oder Indexspeicherplatz etc., ob das repliziert ist, ganz spannende Sache. Ich wollte nur mal wissen, was eigentlich jetzt hier ohne Skript, man kann das alles auch mit Skript lösen, ist aber hier jetzt gerade die falsche Webcast-Reihe, was eigentlich die meisten Zeilen in meinem AdventureWorks hat. Und wir sehen die Sales Order Detail und die werde ich jetzt einfach mal für weitere Demo-Zwecke hier entsprechend nutzen. Scrollen wir mal hier runter, wir sehen hier Verwendung der Schema etc. Und da kommen wir auch schon zu unserer Sales Order Detail, auf die ich jetzt einfach mal auch dann gleich eine Abfrage machen möchte. Gucken wir uns das mal im Detail an, wie sieht die eigentlich aus. Ich glaube, das mal die obersten, mal die ersten 10.000 Zeilen geben. Das ist so eine klassische Tabelle. Wir bekommen dort 1000 Zeilen dargestellt. Und wir sehen, das kann er anscheinend relativ schnell, weil hier unten haben wir ja so eine Uhr. Diese Uhr ist übrigens ganz spannend, weil die wird häufig von vielen dazu genutzt, um Performance-Optimierung durchzuführen. Nach dem Motto, so wenn ich da möglichst da eine kleine Zahl steht und die wird jedes Mal kleiner, dann mache ich meine Optimierung sehr gut. Lassen Sie sich gesagt sein, das ist zwar eine tolle Stoppuhr, aber es hat nichts damit zu tun, wie unter Last ein System tatsächlich funktioniert. Wir werden gleich sehen, woran man tatsächlich sehen kann, wie viel Aufwand, darum geht es eigentlich, ein SQL-Server treiben muss, um Ihre Anfrage zu beantworten. Diese Uhrzeit da unten kann nützlich sein, aber in der Regel verwende ich sie nicht für die Optimierung. Gut, steigen wir mal ein in eine neue Abfrage. Nehmen wir die richtige Datenbank dafür. Ziehen wir ein bisschen was rein. Und wie wir dann auch gleich feststellen, hier das Feature IntelliSense. Also ich habe dann hier durchaus die Möglichkeit, ab 2008, wenn ich ihm gesagt habe, welche Datenbank ich eigentlich haben will, welche Tabelle, dann hier direkt das auszuwählen. Damit kann man sich das Leben deutlich einfacher gestalten. Also IntelliSense, ein wichtiges Feature an der Stelle. Ich möchte hier die Order Quantity und ich möchte hier einfach mal den Unit Price entsprechend mit drin haben. Schon haben wir das. Jetzt kann ich das hier ausführen. Kommt diese Darstellung und ich sehe immer noch eine Sekunde. Wie soll ich jetzt mit der Uhrzeit da irgendwas optimieren auf die Menge? Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, daran zu gehen. Fangen wir erstmal an, dass wir mal erfahren, wie viele Datenbankseiten wurden jetzt eigentlich gelesen. Und hiermit schalte ich mir jetzt eine Darstellung an, das wieder ausführe, bekomme ich jetzt bei Meldung dargestellt, wie viele Lesevorgänge eigentlich nötig gewesen sind. Das sind Datenbankseiten. Lassen Sie sich nicht irritieren zwischen physische und logische Lesevorgänge. Sie haben vorhin gesehen, es gibt ja auch diesen Cache. Physische Lesevorgänge heißt, ich musste sogar auf die Platte. Wenn er erstmal alles im Cache hat, hat er alles im Cache. Deswegen ist es immer relativ schnell bis sehr schnell. Unser Ziel ist es aber jetzt, diese Zahl unserer 1233 Lesevorgänge nach und nach mal ein bisschen zu reduzieren. Weil wir haben jetzt ja hier gar nicht alle Spalten gelesen. ausschließen, sondern wir waren jetzt ja ganz bewusst dabei und haben nur zwei ausgenommen. Das heißt, ich höre immer wieder, ja, aber Herr Lorenz, wir lesen ja nie von einer breiten Tabelle alle Spalten. Keiner macht ja wirklich Select Stern, das ist ja gar nicht, das macht man ja nicht. Wir stellen nur dann fest, dass die Anzahl der Lesevorgänge identisch ist. Weil wie eben gerade besprochen, sind ja Daten in Datenbankseiten und da holt so ein Schreiblesekopf die Daten ab, während er über die Festplatte, die sich dreht, auch noch fegt. Es ist für ihn nicht möglich zu springen. Das heißt, er liest eine Datenbankseite, das heißt, er liest immer den gesamten Datensatz mit allen Informationen. Das ist, zwar überträgt er das Gesalze dann nicht übers Netzwerk, aber er überholt sich tatsächlich alle Informationen jedes Mal aus der Datenbankseite. Das heißt, auch wenn ich auf dem Server mit gespeicherten Prozeduren arbeite, das heißt, ich habe noch gar keinen Netzwerk-Traffic, den ich eigentlich im Auge behalten muss, bedeutet das, egal wie sehr ich meinen Result-Set oben einschränke, er liest immer alles. Das heißt, also zwar ist ein Select-Stern immer noch zu vermeiden, wir werden auch gleich sehen, warum, aber ich optimiere dadurch erstmal performance-technisch auf dem SQL-Server überhaupt nichts. So, jetzt fügen wir da wieder unsere beiden ein und sagen, okay, nur, dass wir es nicht vergessen, was macht er da eigentlich? Genau, was macht er da eigentlich? Eine gute Frage. Das können wir uns nämlich jetzt anschauen. Es gibt nämlich hier die Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt mir den tatsächlichen Ausführungsplan darstellen lassen. Es gibt noch einen geschätzten Ausführungsplan, aber das überspringen wir jetzt mal, das Thema. Ich möchte mal darauf hinweisen, dass zu diesen Themen bei Microsoft, wie auch in der Community, eine Vielzahl von deutschsprachigen als auch englischsprachigen Webcasts und Literatur existieren, wo das nochmal wesentlich mehr im Detail diskutiert wird. Aber ich zeige jetzt hier mal so ein paar Sachen, mal um das Thema anzureißen und sie neugierig zu machen. Also wir haben das jetzt eingeschaltet, führen das wieder aus, Set kommt, dauert nicht lange und wir haben jetzt hier einen neuen Reiter, Ausführungsplan. Was sehen wir da jetzt? Wir sehen, er führt einen Table-Scan aus. Das ist jetzt ein sehr, sehr einfacher Ausführungsplan. Das ist dem geschuldet, dass unsere Query oben sehr einfach ist. Nichtsdestotrotz sehen wir, welchen dieser Operatoren, weil so ein Query-Plan, wie wir ihn hier sehen, hat verschiedene Operatoren, er nutzt. Er nutzt einen Table-Scan. Das macht Sinn. Er geht also auf Sales Order Detail. Dann kann ich hier raufgehen, wie schon mehrmals gesehen. Da gibt es dann so ein paar Detailinformationen. Da kann man sich mit beschäftigen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Aber auch kann man in den Books Online dann auch viel zu nachlesen. Wir sehen, für welchen Operator er dafür einsetzt. Er macht einen Table Scan. Also er liest einfach die gesamte Tabelle, alle Blöcke ein und stellt sie dar, obwohl wir nur zwei Spalten haben wollten. Und jetzt kann man so ein bisschen damit spielen, ja, wie würde mir denn jetzt hier ein Index helfen? Ich will ja eigentlich alle Daten einlesen für einen Reporting-Prozess beispielsweise. Das heißt, ich muss ja auch nicht einen einzelnen Datensatz springen, sondern ich möchte jetzt ja eigentlich die Last, die ich von der Platte lese, an der Stelle optimieren. Wie kann man das jetzt machen? Indem man nämlich einen weiteren Index erstellt. Ich gehe hier unten auf Index, sagt neuer Index. Nehmen wir mal als Schlüsselspalte die Sales Order Detail ID auswählen. Man kann das Ganze natürlich auch entsprechend skripten, aber ich nehme doch die Sales Order ID, aber im Endeffekt ist das mal nicht unbedingt notwendig. Die GUI hilft dafür den Anfang schon ganz gut weiter. Und jetzt kann ich hier weitere Spalten hinzufügen, aber die würden ja zum Indexschlüssel dazugehören. Eine Option, die neu dazugekommen ist, mich hier eingeschlossene Spalten, wo ich diesem Index jetzt einfach ein bisschen Nutzlast mitgebe. Und ja, Nutzlast heißt an der Stelle tatsächlich, dass ich jetzt bewusst Redundanz erzeuge. So, haben wir die beiden da mit drin. Ich habe keinen Namen eingegeben, da hat er recht. Wichtiger Punkt, Namensgebung bei der Indizierung, da sollten Sie auf jeden Fall, genau wie bei Ihren Tabellen, immer einem Schema folgen. Mit IX anfangen, schon nicht schlecht. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man das aufbauen kann, was man da alles reinmacht in den Namen. Hauptsache, sie verwenden alle im Team das identische, selbe Schema. Ist schon viel wert. Ich mache mir das mal einfach und nenne es einfach mal Demo. Machen wir zu Hause nicht nach, oder? So, jetzt habe ich hier einen weiteren Index für meine Query aus. Und bekomme einen ganz anderen, das heißt ganz anderen Plan, aber immer noch die identische Anzahl, aber einen anderen Operator. Er nennt es jetzt Index-Scan, weil was ist passiert? Ich gehe mal auf meine Meldung und wir sehen, statt 1322 haben wir jetzt nur noch 378. Das Tolle dabei ist, das Ergebnis ist identisch. Also wir können jetzt auch eine Summe drüber bilden, etc. Da würde immer das identische Ergebnis bei rauskommen. Was wir nur erreicht haben, indem wir jetzt einen Index erstellt haben, wo wir auch noch Spalten mit eingeschlossen haben, ist, dass unsere Query dadurch unterstützt wurde. Halten wir kurz inne. Was ich damit sagen möchte, ist, ein Index optimiert eigentlich gar keine Tabellen, sondern das ist ein geflügelter Begriff, ein Index optimiert immer Abfragen. Jetzt sollten Sie nicht anfangen, für jede Abfrage, die Sie in Ihrem System haben, einen neuen Index zu erstellen, weil auch ein Index will ja gepflegt werden durch das System und kostet irgendwann Overhead. Aber es gibt eine ganze Reihe von Strategien, die unter anderem auch bei Microsoft dokumentiert sind, sowohl im deutschsprachigen als auch im englischsprachigen Bereich auf den Webseiten, wie Sie eine Strategie von sogenannten eingeschlossenen Spalten, wie wir es hier eben gerade gemacht haben, in diesem Index. Das heißt, alles das, was ich brauchte, war ja im Index, sowohl mein Key, den ich nicht mehr ausgegeben habe, aber meine beiden Nutzersinformationen. Und immer wenn jetzt ein neuer Datensatz in meine Sales Order Detail geschrieben wird, schreibt er automatisch ja auch den Index und auch diese erweiterte Datenbankseite, in der diese beiden Elemente liegen. Und wenn jetzt jemand eine Query anfragt, wo er tatsächlich alle Elemente braucht, entscheidet der Query Optimizer selber, dass es höchstwahrscheinlich günstiger ist, also er meint damit, dass er schneller vorankommt beim Lesen, wenn er einfach diesen Index nimmt, statt dass er über die eigentliche Datenbanktabelle geht. Nur was passiert jetzt, wenn wir dort eine weitere Spalte hinzufügen? Da können wir jetzt zum Beispiel einfach mal den Discount hinzunehmen. So, dann mache ich mal den Discount, führen das wieder aus. Stellen fest, wurde dramatisch mehr. Wie sieht der Plan aus? Der Plan sieht aus, wir sind sofort wieder rüber gesprungen und er nimmt die Tabelle, wo er wesentlich mehr hat. Es gibt jetzt verschiedenste Szenarien, was jetzt tatsächlich dort passieren kann. Es macht jetzt nicht unbedingt Sinn, diesen jetzt mit aufzunehmen. Es gibt sowas wie Bookmark, Lookup an der Stelle, wo eine Kombination kommt aus, dass er den einen und den anderen Index zusammennimmt. Mir ist nur wichtig für Sie als Information, das ist hier der Einstieg in ein unglaublich spannendes Thema, mit dem man sich ohne weiteres Wochen, wenn nicht sogar Monate auseinandersetzen kann. Und Sie können diese Querypläne beispielsweise auch untereinander sharen bei sich im Unternehmen, indem Sie die nämlich einfach abspeichern. Das sind nämlich XML-Dateien in Wirklichkeit. Das heißt, wenn Sie also in einem Team arbeiten und sagen, hallo, ich habe eine etwas komplexere Query, du da drüben, kannst du mir nicht mal kurz helfen? Und der ist nicht da, Sie wollen es rübermailen oder Sie möchten Ihren SharePoint einsetzen, den Sie vielleicht fürs Konfigurationsmanagement oder Projektmanagement einsetzen, dann können Sie diese XML-Dateien einfach nehmen, dort rausspeichern und jemand anders lädt die sich entsprechend wieder dort rein und zeigt sich nur den Plan an. Der braucht nicht mal Ihre Datenbank. So können Sie also dann darüber auch intern wie auch extern diskutieren. Ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Also wir haben hier gesehen, es gibt Querypläne, es gibt verschiedene Strukturen, in der der SQL-Server seine Daten speichert. Und bitte, ganz wichtig, wir reißen das Thema jetzt hier nur ganz, ganz leicht an. Aber gehen wir weiter von den Themen, wie wir sie denn jetzt tatsächlich haben. Was haben wir hier noch so? Ein ganz wichtiges Thema, mit dem man immer wieder konfrontiert ist, welche Tools haben wir eigentlich? Und wie kann ich eigentlich herausfinden, ob mein Datenbankserver genug Hauptspeicher hat, etc.? Da gibt es hier unter anderem den sogenannten Performance Monitor. Der heißt ja Zuverlässigkeits- und Leistungsüberwachung. Den bekommen Sie, wenn Sie beispielsweise Perfmon auf einer Kommandozeile eingeben oder entsprechend aus den Menüpunkten sich den System Monitor rausholen. Und da gibt es einen ganz wichtigen Indikator, den habe ich später, da man das auf dieser Auflösung nicht ganz so gut sieht, auch nochmal auf einer Folie. Das ist in dem Objekt SQL Server Buffer Manager der Page Life Expectancy. Das geht darum, dass er sagt, die erwartete Lebensdauer einer Datenbankseite im Hauptspeicher. Die ist jetzt hier in meinem Demosystem da passiert nichts mehr. Da sind wir relativ alleine. Es gibt jetzt diverse Counter, die dort in Blogs, im Internet, in Foren diskutiert werden. Da gibt's Urban Legends und noch und nöcher. Da gibt's ein Buffer-Hit, Cache Ratio etc. Haben alle ihre Existenzberechtigung, Warteschlangen, alles da. Eine ganz wichtige, wenn ich nur eine einzige mit auf den Weg gehen darf, und ich darf Ihnen hier nur eine aufgrund der Zeit mit auf den Weg geben, ist tatsächlich, wie lange eine Seite im Hauptspeicher bleibt, bevor sie von anderen Seiten, die man dringender braucht, rausgekickt wird. Und dieser Wert liegt bei mir bei über 3000. Das ist hier äußerst komfortabel. Das ist quasi schon eine Art Sparbereich für meine Datenbankseiten. Was Sie aber haben müssen, wenn diese Zahlen unter, sage ich mal, 500, 400, 300 rutschen, dann hat Ihr Server Last. Damit meine ich, dass der Server Last hat, weil es kann ja auch durchaus sein, dass Sie gar kein Performance-Problem haben, dass der Server zu langsam ist oder dass er nicht hinterherkommt in den Anfragen. Wir werden nachher nochmal sehen, es gibt ja auch noch Herausforderungen im Bereich Parallelität beziehungsweise Concurrency, das heißt, dass es sowas wie Locking gibt etc. Oder wir werden, kommt auch ein weiterer Slide gleich. Also wichtig ist, wenn Sie hier sehen, dass dieser Counter sehr niedrig ist, dann heißt das, dass er ständig Datenbankseiten rauswerfen muss, die Sie eigentlich im Cache gebrauchen könnten, um neue Datenbankseiten, die noch dringender braucht, nachzuladen. Das heißt mit anderen Worten, hier wäre mehr RAM sicherlich eine Idee oder, ganz wichtig, im Zweifel ändern Sie Ihr Datenbankdesign dahin, dass die in Datenbankseiten mehr Informationen passen. Ein Ansatz davon, wohlgemerkt ein Ansatz davon, haben Sie gerade eben gesehen, als ich hier diesen Index gebaut habe, wo ich sagte, okay, in eine existierende Datenbankseite von 8KB passen jetzt mehr Informationen, weil ich jetzt nicht die ganze Datenbanktabelle laden muss, sondern nur entsprechend hier diesen Index mit eingeschlossenen Spalten. Was sich dadurch zeigte, dass unsere Abfrage hier entsprechend weniger Seiten noch anzog bei den Meldungen und erst als wir oben es wieder ein bisschen aufgebrochen haben, die Zahl wieder hochging. Also das wäre auch mein Rat, wenn Sie einzelne Queries optimieren möchten, dann schauen Sie bitte auf diesen Counter. Wie kann ich überhaupt sehen bei meiner Anwendung, was für Queries geworfen werden? Häufig weiß ich ja gar nicht, was die Kollegen entwickelt haben oder ich habe da Code geerbt. Beziehungsweise ich möchte meinen eigenen Code mal ein bisschen debuggen. Was gibt es da eigentlich für Möglichkeiten? Ein Feature, was schon lange dabei ist, aber was auch noch nicht jeder kennt, ist hier der SQL Server Profiler. Was macht dieser Profiler? Mit dem Profiler können Sie sowohl der Datenbank-Engine als auch der multidimensionalen Engine so ein Stück weit, ich nenne es mal ganz salopp, unter den Rock schauen. Sie können nämlich sehen, was für Queries dort tatsächlich abgefeuert werden und tatsächlich alle. Das ist security-technisch auch nicht ganz unkritisch, aber da wir ja Entwickler sind auf unserem Testsystem, ist das mal einfach jetzt kein Problem. Wir können hier eine Ablaufverfolgung einschalten. Ich nutze jetzt hier mal bewusst erstmal dieses grafische Tool. Es gibt das Ganze auch nochmal als Scripting-Form. Das nennt sich dann Secret Trace. Aber auch das ist in den Books Online von Microsoft ganz sauber dokumentiert. Welche Ereignisse saugen wir hier an? Da gibt es eine ganze Menge. Das ist jetzt nur mal so eine Default-Einstellung. Das sollte für den Start erstmal reichen. Das führen wir aus. Und schon bekommen wir hier eine Art Protokoll. Wir sehen, ich habe ja auch Reporting Service installiert, die werfen auch so ein paar Informationen. Aber steuern wir hier nochmal unsere Query an. Starten wir die. Da ich jetzt hier ganz alleine bin auf meinem System, ist das jetzt auch gar kein Problem, weil ich nämlich jetzt relativ zügig sehe, okay, welche Queries habe ich da eigentlich tatsächlich eben gehabt und welche laufen da eigentlich jetzt gerade über mein System. Und ich habe hier die Query. Wobei man sieht, ich habe einmal das Event Batch Start und einmal Batch Complete. Was sehen wir dann, wenn wir hier weiter scrollen? Batch Start hat noch nicht weitere Informationen, außer dass ich es bin, also der ABC-Administrator und so weiter und so fort. Ich kann die Datenbank hier sehen. Und ganz wichtig ist aber hier unten, dass wir die Reads sehen. Und hier sehen wir jetzt, wie viel CPU wird gebraucht, wie viel Zeit, aber ganz wichtig, die Reads und die Writes. Was mich übrigens dazu bringt, auch da sollten Sie ein Auge drauf haben, wie werden eigentlich Tabellen genutzt oder die ganze Datenbank. Haben Sie eher was Schreibintensives oder eher was Leseintensives? Das können Sie sich hier ablesen. Sie können übrigens den Trace nicht nur am Bildschirm mitverfolgen. Das wäre bei komplexeren Anwendungen natürlich eine, ja, Sisyphus-Arbeit bis, also ja, den Job möchte dann eigentlich keiner mehr machen, wenn hier ein bisschen mehr Traffic drauf ist. Das Ganze können Sie mit protokollieren, entweder in eine Textdatei oder gar in eine Datenbank. Best Practice ist, das Ganze mit zu protokollieren, aber nicht auf dem identischen Server, sondern, wenn Sie es bei Produktivsystemen machen, auch auf ein externes System als Textdatei. Diesen Textdatei nehmen Sie sich, da gibt es eine SQL-Funktion für, mit der Sie diesen Trace wieder einladen können in eine Datenbank. Dann können Sie darauf Ihre Analysen entsprechend durchführen. Ganz wichtig, kann man tolle Sachen mitmachen, gerade auch wenn man Produktivsysteme, die irgendwie so ein bisschen kränkeln und husten, mal unter die Lupe nehmen möchte. Ganz wichtiger Hinweis, das hier ist sehr ressourcenhungrig und Sie wissen ja, Sie können kein System beobachten, ohne selbst Impact zu nehmen. Das gilt für den SQL-Profiler auf jeden Fall, aber es ist ein guter Einstieg. Sie haben die Möglichkeit, das Ganze aber auch dann entsprechend über Scripting durchzuführen. Das können Sie sich dann hier entsprechend aber auch ohne weiteres dann exportieren, beziehungsweise Sie können sich hier auch dann die Skripte für erstellen lassen, um diese Abverfolgung dann tatsächlich machen. Also wir haben dann hier, ich soll das nochmal zeigen, wurde mir signalisiert, wie kann ich mir dann so ein Skript erstellen lassen. Dann sagt er, wohin soll er das Skript speichern? Das ist ein SQL-Skript. Ich denke, den Rest können Sie sich dann dazu sicherlich dann vorstellen. Auch das ist sauber dokumentiert. Und sind zumindest die GUI schon mal los. Die frisst hier aufgrund dieses Elements schon extrem viel CPU-Last. Falls Ihnen das immer noch nicht nah genug ist, möchte ich Ihnen noch kurz hier auf der Tonspur in die Hand geben. Es gibt eine neue Technologie von Microsoft, die unter anderem SQL-Server eingebaut ist. Das sind die Extended Events. Die werden von Microsoft auch für einen internen Health System Check, also so ein System Health, genutzt. Dass im Hintergrund ständig alles mit protokolliert wird. Das nimmt noch viel weniger Ressourcen in Anspruch als der Profiler und SQL Trace. Auch dazu finden Sie mehr Informationen in dem Books Online. Das lässt sich ganz hervorragend übrigens auch in einer eigenen Applikation einbinden. So, gehen wir aber mal wieder zurück in unsere PowerPoint. Wichtig, wir haben eben darüber gesprochen, es gibt zwei grundlegende Speicherformen, Datenbankseiten, Stapel, gruppierter Index. Es gibt sozusagen nur eine echte Indexart, was wir darunter meinen, den nicht gruppierten Index. Wir haben jetzt noch nicht gesehen, wie ein gruppierter Index angelegt wird. Das werde ich im vierten Cast nachholen, wenn ich über das Debuggen von Datenbanken spreche und mich noch ein bisschen mehr im Management-Studio bewege. Aber da komme ich dann gleich zu. Gut, was haben wir als weitere Punkte, wie man das Ganze noch tracen kann? Die Dynamic Management Views. Das sind quasi die Zaubersprüche der SQL-Administratoren und im Internet kann man rauf und runter diverses darüber lesen, was man damit tatsächlich denn alles machen kann. Seien Sie sich bewusst, dass nicht alles, was im Internet steht, immer so ganz richtig ist oder korrekt ist. Da hat man auch vieles mal so, ja, ich habe mal hier einen Zauberspruch, also eine Query für die DMVs gesehen etc. Und also ein wichtiger Einstieg ist eigentlich immer erstmal, sich von Microsoft das Poster zu organisieren. Sie mögen es gar nicht glauben, das hängt bei mir beispielsweise im Homeoffice, zur großen Freude meiner Frau. Das ist ein bisschen größer, das kann man sich bei Microsoft-Kollegen, ISV ihrer Wahl sicherlich irgendwie organisieren. Sonst gibt es das als Download, als XPS oder wer es haben möchte, auch als PDF auf der Ressourcenseite, die noch kommt. Aber hier können wir tatsächlich einsteigen. Hier haben ganz viele Informationen über unser laufendes System, auf das Sie auch mit Ihrer Produktivumgebung zurückgreifen können. Gehen wir weiter. Was haben wir als weitere Herausforderung? Und zwar habe ich ja schon eben angesprochen, dass ein System sowohl Last haben kann, als auch, dass eventuell das System einfach nur auf etwas wartet. Und häufig wartet es einfach auf andere Kollegen, also sprich andere Anwender, die gerade einen Satz blockieren. Locking. Da wurde auch, oder wird extrem viel im Internet drüber gesprochen und auch gibt es viele Legendenbildungen drüber. Was ist korrekt? Concurrency, also paralleles Verhalten, wird mit Isolationsleveln gestaltet. Das ist nicht beim SQL-Server so, das ist auch bei anderen ernstzunehmenden Datenbanken so. Und zwar will ein SQL-Server ja die Daten, die da drin liegen, beschützen. Sowohl beim Schreiben, deswegen gibt es dieses wunderschöne Log-File, das durchaus eine Existenzberechtigung hat. Ich höre da immer wieder andere Stimmen. Als auch, dass wenn ein Kollegen was links und rechts lesen von der Datenbank, man tatsächlich dann in diesen Isolationsleveln unterwegs ist. Ich kenne ganz viele ISVs, die das Thema dadurch gelöst haben, dass sie einfach vom Standard-Level Read-Committed auf Read-Uncommitted gegangen sind und gesagt haben, mir sind Seiteneffekte einfach völlig egal, Hauptsache steht uns keiner im Weg. Das kann man so machen, muss man nicht machen. Ich sage immer, wähle weise, eine wichtige Information an der Stelle ist, nicht der, der schreibt, setzt den Isolationslevel, sondern der, der liest. Nochmal, nicht der, der schreibt, setzt den Isolationslevel, sondern der, der liest, sagt, wie gelockt wird. Das finden viele merkwürdig, aber auch da gilt, nachlesen hilft. Dann als weiteres die TempDB, wo viele sagen, ja, aber ich nutze doch die TempDB gar nicht. Ja, das stammt unter 2000 noch. Ab 2005 hat diese tatsächlich eine erweiterte Funktion genommen. Und gerade auch mit dem neuen Isolationslevel Snapshot, den man einsetzen kann, also ein bisschen als Heilmittel gilt, weil er ja gar nicht mit Logs arbeitet, sondern allen eine heile Welt vorspielt und die holt er sich nicht aus der TempDB. Das kann ein echter Hotspot werden bei größeren Systemen. Deswegen werfen Sie ein Auge darauf, wie Ihre TempDB nicht designt ist, sondern wie sie physisch abgelegt ist auf den System. Also prüfen Sie mal Ihre Guidelines, die Sie an Ihre Kunden herausgeben, wie das Ganze zu installieren ist. Weiteres Thema, Parallelität. Damit ist nicht gemeint, dass mehrere gleichzeitig zugreifen, sondern dass ein SQL-Server dazu neigt, einen Queryplan, wie vorhin andiskutiert, auf viele Prozessoren gleichzeitig zu verteilen. Der übertreibt er teilweise ein bisschen und deswegen macht es Sinn, das durchaus einzugrenzen in der Konfiguration. Also nach Möglichkeit sollte eine Query nicht mehr als 2 parallele, 3 parallele Threads lostreten können und nicht beispielsweise 8 oder 16, jeweils nach wie viel Kerne, den jetzt gerade so eine CPU oder insgesamt Sockel davor findet, loszutreten, weil im Zweifel ist dann die CPU schneller als das Datenbanksystem und alles wartet aufeinander. Aber auch dazu gibt es viel mehr Informationen noch jeweils bei Microsoft oder in den Books Online. Gut, jetzt haben wir schon wieder diesen Webcast zu Ende gebracht. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Nichtsdestotrotz hier eine kurze Zusammenfassung. Wir haben Ablauf einer Query uns angeschaut, physische Datenbankstrukturen, Beispiel für eine Optimierung bei den Queryplanen. Wir haben uns ein paar Tools ganz schnell angeschaut für die Optimierung der Performance. Und wir haben einen Überblick erhalten über weitere Herausforderungen. Ja, ich möchte mich an dieser Stelle fast schon verabschieden, aber ich möchte aber nochmal einen Blick auf die Community werfen. Wie gesagt, die PaaS Deutschland e.V. Ist eine unabhängige Vereinigung. Wir werden zwar von Microsoft unterstützt, aber haben damit direkt nichts zu tun. Hat keinen kommerziellen Hintergrund. Wir haben Mitgliedschaft ist kostenlos in Deutschland. Weltweit gesehen über 45.000 Mitglieder. Das ist jetzt kein neues Internetforum, sondern also es gibt schon seit vielen Jahren auch in Deutschland und wir treffen uns zurzeit Standauftrag dieses Webcast an 12 Standorten, Nord, Süd, Ost, West Deutschland, auch Mitteldeutschland und machen so old-fashioned wirklich Informationsaustausch, teilweise sogar einmal im Monat. Die Website, wo Sie weitere Informationen finden, sehen Sie hier unten. So, und jetzt möchte ich mich tatsächlich bei Ihnen bedanken und übergebe das Wort wieder zurück an den Herrn Kirchner.
Ja, Sascha, vielen Dank für den sehr ausführlichen und informativen Vortrag über Performance. Ich habe auch dieses Mal wieder eine super viel dabei gelernt. Es war super interessant. Vielen Dank dafür. Und hier nochmal der Hinweis für alle unsere Softwarehersteller, wo Sie noch weitere Informationen finden können. Ich habe schon mal ein bisschen ausführlicher im ersten Teil erläutert. Möchte Sie wirklich nur nochmal darauf hinweisen, dass Sie dort Ressourcen und auch Basiskompatibilitätstests finden können, unter anderem auch für den SQL-Server. Damit bleibt auch nur mir noch Ihnen vielen Dank auszusprechen, dass Sie auch heute wieder zugehört haben und ich hoffe, wir sehen uns dann auch oder wir hören uns dann auch wieder im nächsten Teil dieser Webcast-Reihe wieder. Bis dahin, alles Gute und bis demnächst.